Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Mina Hagen-Karneval zum Science Talk. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei eurem Lieblingspodcast. Ganz gleich, ob ihr beim Frühstück sitzt, beim Mittagessen, als euren Gute-Nacht-Einschlaf-Podcast. Wir freuen uns wieder, dass ihr mit dabei seid. Begrüßen euch ganz herzlich. Die Sprache fällt schon am Anfang schwer. Es kann heute nur noch besser werden. Begrüßen euch ganz herzlich in unserer wundervollen Runde mit mir in den kleinen heiligen Podcast-Hallen heute die Ann-Kathrin, der Martin, meine Wenigkeit und natürlich unser heutiger Gast, die Mina Hagen-Karneval. Der Science Talk heute geht darum, dass wir ja fast täglich an die Klimakrise erinnert werden. Ja, nicht immer nur allein, weil irgendein neuer Temperaturrekord gebrochen wurde oder es häufiger zu Unwettern kommt, die teilweise der Klimaerhitzung zugeschrieben werden. Häufiger sind es ja fast schon Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die mit ihren Aktionen Aufsehen erregen und natürlich auch sicherlich den Ärger vieler Menschen damit sich auf sich ziehen. Angeheizt wird das Thema auch von den Medien und so mancher Partei und manchen Politikerinnen und Politikern, welche, ohne auf die eigentlichen Gründe der Aktion und die Klimakrise einzugehen, die Aktionen für ihren Populismus verwenden und nicht davor zurückschrecken, gewaltfreie Aktionen und die Aktivistinnen und Aktivisten selber als Terroristen zu bezeichnen. Eines haben die Aktivistinnen und Aktivisten von XR, von Extinction Rebellion und der letzten Generation aber ziemlich erfolgreich erreicht. Sie bringen die Klimakrise ins Bewusstsein von sehr vielen Menschen. Und genau darüber, über diese Aktionen und warum es eigentlich die braucht, unterhalten wir uns heute quasi im Science Talk, also weniger um die Aktion an sich, die da zum vielleicht zivilen Ungehorsam der Klimaaktivisten aufruft, sondern mehr, wie es eigentlich um unsere Welt wirklich steht und warum diese Aktionen sein müssen in der heutigen Zeit und warum es überhaupt so weit gekommen ist, dass wir an dem Punkt sind und uns heute über diesen Punkt mit der Mina Hagen-Karneval unterhalten. Erstmal herzlich willkommen, liebe Mina, in unseren heiligen Podcast-Hallen.
Hi.
Mina, wir starten, bevor es immer in den Talk über die Fachfragen geht, ganz easy mit den Entweder-Oder-Fragen. Und für alle frisch dazugekommenen Zuhörerinnen und Zuhörer, das heißt, ich stelle dir Entweder-Oder-Fragen und du antwortest so spontan wie möglich aus dem Bauch heraus.
Alles klar.
Gut. Action, Kino oder Drama?
Drama.
Wegziehen oder hierbleiben?
Hierbleiben. Hierbleiben.
Wintersport oder Schwimmen?
Schwimmen.
Süßes oder salziges Frühstück?
Salzig.
Haare ziehen oder weggetragen werden?
Ach, schwierig. Beides nicht optimal, aber weggetragen werden ohne Haare ziehen bevorzuge ich schon.
Ist feiner, oder?
Ja.
Die ein oder andere Zuhörerin oder der Zuhörer haben das vielleicht ja noch im Blick, wie man dich unsanft aus dem Landhaus in Bregenz gezerrt hat.
Ja, es war wirklich schwierig. Also da hat ein Polizeibeamter einfach gemeint, der muss jetzt auch seine Kompetenzen überschreiten und hat mir dann meinen Haaren, ja, einen Mann im Alter von meinem Papi, hat mir dann den Haaren gerissen und dann bin ich halt auf den Boden gefallen. So halt, ja. Aber gut. Es werden jetzt Gerichte klären, ob das okay war oder nicht.
Du hast aber auch sehr lange Haare. Vielleicht hat er da einfach nur gedacht, Mensch, bevor ich da lang irgendwie, da nehme ich die Haare in die
Hand.
Da
ist es effizient, oder? Das funktioniert, weil ich bin ja noch einmal mitgegangen, oder? Ja. Also der Erfolg gibt ihm recht.
Absolut.
Aber in Wien haben sie das ja auch so gemacht, oder?
Ja, das scheint der Ding zu sein. Also in Wien haben sie mir Ohren an den Haaren gezogen beim Wegtragen und ich frage mich halt dann schon, warum die Polizei das überhaupt macht, weil da sind ja überall FotografInnen, die das festhalten und das ist ein Imageverlust für die Polizei, der absolut nicht sein müsste. Also ich verstand das nicht, warum das sie diese Bilder auch produzieren. Also sie ja, könnten einfach wie mir gewaltfrei mit uns sein, aber offenbar, ja, schade Marmelade.
Hat es grundsätzlich vielleicht manchmal mit ihrem Image schwierig. Da könnte man einen ganz eigenen Podcast drüber machen.
Stimmt.
No Cop-Shaming an der Stelle. Gell? Es gibt sicher auch Rechenschaft und ehrwürdige Polizistinnen und Polizisten. Gar keine Frage.
Ja, tatsächlich.
Die für unsere Sicherheit im Land sorgen, aber halt leider auch ein paar Black Sheeps.
Also die meisten, mit denen wir zum Tour haben, die sind wirklich immer sehr respektvoll, höflich und korrekt mit uns. Es gibt dann halt nur ein paar, die dann, keine Ahnung, vergessen. Sich selber oder so.
Habe ich die Uniform überhaupt noch an? Hoppala. Oh, ich bin ja im Dienst.
Ups.
Alright, Mina. Wir starten unseren heutigen Science Talk mit einer der fundamentalsten Fragen eigentlich grundsätzlich. Wie schlimm steht's eigentlich um unsere Welt?
Ja, genau. Also wir von Extinction Rebellion machen immer wieder diesen Wissenschaftsvortrag zur Klimakrise und zum ökologischen Kollaps, weil die meisten Menschen eh schon so ein bisschen wissen, dass es mit der Eindämmung für die Klimakatastrophe nicht gerade so optimal läuft, weil Medien und Politik auch nicht gerade ihr Möglichstes machen, um die Leute darüber zu informieren, wie schlimm die Situation wirklich ist. Genau, darum machen wir das immer wieder, um die Leute darüber zu informieren, wie ernst die Situation ist, weil es so total wichtig ist, weil in dem Moment, wo die Leute verstanden, wie ernst und bedrohlich die Situation ist, sind sie auch bereit, drastisch scheinende Maßnahmen zu akzeptieren. Deswegen, genau, versuchen wir da die Menschen immer weiterzubilden.
Aber jetzt aus deiner Brille auch betrachtet, wie schlimm ist es? Also ist es 1 Minute vor 12, ist 5 vor 12, sind wir schon 5 nach 12? Haben wir überhaupt noch Chance? Überleben wir überhaupt noch?
Also es gibt noch Hoffnung, aber das Zeitfenster, in dem wir handeln können, schließt sich rasant. Deswegen müssen wir jetzt handeln. Und dann ist es als erster Schritt mal wichtig, dass wir wissen, wie bedrohlich die Situation ist und über das reden wir ja heute.
Wenn du sagst, das Zeitfenster schließt sich, gibt es da wissenschaftliche Erkenntnisse, die etwas, wo du jetzt vielleicht auch sagen kannst, vorher prognostizieren, wann ist zappenduster?
Also der IPCC-Bericht sagt, dass wir jetzt ungefähr noch 2 Jahre haben, bis die Emissionen sinken müssen. Also in 2 Jahren müssen wir die Kehrtwende schaffen. Und es gibt diesen Sonderreport von 2018, der sagt, dass wir jetzt noch 11,76 Jahre haben, um zu handeln. Ja, das war aber 2018. Jetzt haben wir 2022 gerade vorbei. Das heißt, wir haben ungefähr noch 6 Jahre, 200 Tage, bis die 66-prozentige Chance auf eine 1,5 Grad Erhitzung erreicht ist, wenn man von den Emissionen von 36 Gigatonnen weltweit jährlich ausgeht. Das heißt, 6 Jahre, 200 Tage, die ganz Schlauen unter euch merken schon, das ist schon immer viel Zeit und wir müssen jetzt wirklich
anfangen.
Puh. Also das ist das Jahr, wo ich 32 würde. Das ist für mich nicht mehr so weit weg, oder?
Mhm.
Also wir müssen wirklich nicht morgen und nicht in der nächsten Legislaturperiode, sondern jetzt anfangen, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, wenn wir als Zivilisation weiter bestorben.
Jetzt kommt ja immer wieder die Argumentation, ja, Klima und so, das ist ja ein globales Thema. Ja, was kann ich da jetzt eigentlich großartig machen? Das muss schon, da müssen die Großmächte müssen daran. Wie begegnest du den Argumenten?
Ja, genau, das stimmt. Also das hört man vielleicht immer wieder in der Diskussion, wenn man die Klimafakten außerhalb seiner Bubble mal erzählt. Das werden da vielleicht auch für Diskussionen um Veganismus kennen, dass das dann heißt, aber China. Dieses Aber-China-Argument.
Oh Gott, ja.
Ja, genau. Also so von Art, wir sind ja viel weniger schlimm wie China, weil oh, die in China müssen was tun und das ist ja ein globales Problem und so. Und das stimmt. Aber es ist halt ohne die ganze Wahrheit. Das ist nämlich so, dass in China der CO2-Ausstoß pro Kopf gerechnet tatsächlich geringer ist, wie der in Österreich pro Kopf. In China leben halt nur einfach sehr viel mehr Menschen. Aber wenn wir pro Kopf rechnen, sind wir tatsächlich in Österreich sehr, sehr viel schlimmer. Wir haben tatsächlich irgendwo Zahlen dazu. Und zwar haben wir in China pro Kopf 7,95 Tonnen im Jahr. In Österreich sind wir bei 8,16 Tonnen im Jahr. Und in Russland ist es mit 12,14 Tonnen noch wesentlich höher und in den USA sind wir bei 16,14 Tonnen.
Uff, boah.
Genau, nachhaltig wären halt 1 bis 2 Tonnen pro Person. Also wir sind da weit, weit weg. Und das Ding ist halt, jetzt kommen noch viele konservative PolitikerInnen her und sagen, ja, aber Österreich ist so klein und das bla hat nur 0,2% der weltweiten Emissionen und das stimmt auch. Aber es gibt 150 Staaten, die unter 1% an den globalen Emissionen verursachen. Und wenn jetzt 150 Staaten hergehen und sagen, ja, also wir machen jetzt mal nichts, dann fehlen uns 30% von dem, was wir leisten müssen, um die Klimakrise noch einzudämmen. Und das hast halt, wir sind da in Solidarhaftung. Oh, wir müssen unseren fairen Anteil leisten. So
ja,
einfach
ist es. Kann ja einfach auch ein gutes Vorbild sein, oder? Ich habe das gerade hier in einer Talkrunde beim Lanz, glaube ich, war das, wo ein älterer Herr auch meinte so, ja, die Opferrolle Deutschlands und Deutschland müsse da immer alles fürs Klima tun und tralala und hopsasa, wo man denkt so, ja, okay, ist das jetzt so tragisch? Ja, man kann ja einfach als Vorbild für alle anderen agieren.
Genau.
Dann.
Genau, und es ist ja auch so, dass die Konsumgüter, die wir in Europa konsumieren, in China hergestellt werden. Also wir tun uns leicht und zeigen dann mit dem Finger auf China so, oh, hier haben so einen hohen CO2-Ausstoß, während in China Konsumgüter für uns produziert werden, die dann um die halbe Welt geschifft werden und dann bei uns konsumiert werden, werden wir sagen, ja, also ihr seid doch echt voll schlimm. So, das ist ja, also, oh, ja, dann nicht mitgedacht.
Ja, absolut. Und wenn wir jetzt ganz am Anfang mal anfangen, also wieso wird es eigentlich überhaupt immer heißer auf der Welt?
Ja, genau. Also es gibt ja den Zusammenhang zwischen Temperatur und Treibhausgasen. Bevor wir aber einsteigen, vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Das, was ich da jetzt erzähle, das ist nicht meine Privatmeinung und das ist auch nicht die Privatmeinung für irgendjemand anderem aus der Klimagerechtigkeitsbewegung oder für Extinction Rebellion oder für die letzten Generation oder irgendwas. Das sind Messtatsachen. Das heißt, ihr müsst mir das nicht glauben. Ihr könnt hergehen, das googeln, das nachschauen, die Studienleser, die Daten selber auswerten. Das sind Messtatsachen. Genau. Also da müssen wir nicht mehr drüber stritten. Das sind einfach Fakten. Genau, also es gibt einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Treibhausgasen. Es ist nämlich so, dass wir seit ca. 12.000 Jahren ein relativ stabiles Klima auf der Welt haben. Das hat da maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unsere Zivilisation in der Form haben aufbauen können mit Landwirtschaft und Ernten regelmäßig und so weiter. Aber seit irgendwie ein paar Jahren, ja, ist irgendwas anders, ist irgendwas komisch. Also wir merken, dass es immer mehr Wetterextreme gibt und das häuft sich, also Dürren, Extremwetter, Naturkatastrophen und so weiter. Gerade jetzt im August haben in Pakistan 33 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verloren aufgrund von massiven Überflutungen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 33 Millionen Menschen, das ist fast viermal Österreich an Leuten, die keine Heim mehr haben, die nichts mehr zum Anlegen haben, die nichts mehr zum Essen haben. Das ist der Wahnsinn. Und das ist befeuert durch die Klimakrise. Genau. Und das hat aber diese gemeinsame Ursache, dass wir nämlich hergegangen sind und mit Anfang der Industrialisierung fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas verbrennt haben. Wir sehen nämlich seit ungefähr 1950 oder seit 1880 haben wir angefangen, einen Anstieg für die Temperaturen im Mittel weltweit um 1,2 Grad und ein halbes Grad alleine seit 2000. Ähnliches haben wir in Österreich. Wir haben dort 2 Grad Erhitzung seit 1880 und 1 Grad durchschnittlich seit 2000. Das bedeutet, es wird nicht nur immer schneller, also es wird nicht nur immer heißer, sondern auch immer schneller, immer heißer. Also das Problem verschärft sich, je länger wir jetzt nichts tun. Genau. Und das Phänomen kennen die alle, das ist der Treibhauseffekt. Also je mehr CO2 bei uns in der Atmosphäre ist, desto weniger kann die Erde die Energie, die für die Sonne auf die Erde strahlt, wieder an die Atmosphäre abgeben. Genau, das ist ja dann basically der Treibhauseffekt. Aber wir haben mit den Treibhausgasen, die jetzt in der Atmosphäre sind, noch ein ganz anderes Problem. Weil wenn die erstmal da sind, wenn die erstmal emittiert sind, dann blieben die zuerst mal da. CO2 hat ungefähr eine Lebensdauer von 1000 Jahren und Methan, das in Anführungszeichen nur 12,4 Jahre in der Atmosphäre bleibt, ist 25 mal klimawirksamer, also klimaschädlicher fürs Klima, als Kohlenstoffdioxid, also als CO2. Das heißt, die Emissionen, die uns jetzt schon diese massiven Probleme bereiten, die haben wir schon vor langer Zeit in die Atmosphäre geblasen. Und das, was wir jetzt emittieren, das werden wir die nächsten 20 bis 1000 Jahre noch spüren. Also das werden meine Kinder, deine Kinder, die Kinder von unserer Kinder noch ausbaden müssen, was wir jetzt verbrechen.
Ein paar Generationen mehr. Du hast so viel Fachwissen, du bist ja seit, um das kurz noch einzuschieben, seit 3 Jahren bei Extinction Rebellion, oder?
Ja, genau.
Und fast oder ein bisschen mehr wie 3 Jahre und jetzt seit Mai letztem Jahr bei der letzten Generation, oder?
Ja, genau, beides ein bisschen.
Genau, nur da ganz kurz der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen XR und der letzten Generation?
Genau, XR macht immer große, kunstvolle, bunte Aktionen oder kleine, punktuierte Störaktionen, um ja die Politik aufzuwecken und hat dann 3 große Forderungen, das können wir noch hoffentlich ohne besprechen. Und bei der letzten Generation ist es wirklich so, dass sie minimaler Effort für die maximale Störung machen, also wenig Aktionsplanung, große Störung, also Verkehrsblockaden mit einfach ankleben, also wenig Planung. Und sie haben 2 ganz profane politische No-Brainer-Forderungen. Also jede Person, die 2 Sekunden über das nachdenkt, denkt sich, ja, das macht Sinn. Und das ist einmal Tempo 100 auf der Autobahn, also Maximalgeschwindigkeitsreduktion und keine neuen Öl- und Gasbohrungen, was auch ein Fracking-Verbot beinhaltet. Also jede Person, die sich das so überlegt, denkt sich so, ja, mal wäre eigentlich sinnvoll. Und da ist die Idee, dass man die Politik oder die Regierung so in die Bredouille bringt. So, die Leute machen so extreme Störaktionen und wenn aber eigentlich ja nur keine neue Öl- und Gasbohrungen oder Tempolimit. So, und dann ist die Idee, dass es aber so viele Leute sind, die da stören, dass sie dann irgendwann handeln müssen. Entweder die Leute ganz wegsperren oder auf die Forderungen eingehen, die wirklich einfach zum Umsetzen sind.
Okay, danke für die Erläuterung mal. Das habe ich jetzt auch verstanden, was der Unterschied ist. aber Mina, jetzt mal unter uns zwei geklärt.
Mhm.
Ich und wir alle, wir sind doch, also entschuldige, wir sind doch alle gar nicht schuld dran, dass es heißer wird, oder? Oder doch? Also ist der diese ganze Klimaerwärmung, das ist doch Klima. Es verändert sich doch immer. So höre ich das zumindest immer. Mhm. Klima verändert sich. Es gab die Eiszeit, es gab die Hitzeperioden etc. Jetzt haben wir halt gerade andere. Das ist doch, da haben wir doch nichts damit zu tun, oder? Oder doch?
Ja, also ich glaube, du persönlich und ich persönlich jetzt nicht direkt, aber es gibt schon einen wissenschaftlichen Konsens zur Klimakrise und da können wir einen kleinen Exkurs machen. Wenn man nämlich über die Klimakrise spricht, dann hört man ganz oft so Aussagen, also Freundinnen, ArbeitskollegInnen oder so, oder für die Familie vielleicht auch, ja, aber da gibt's ja auch andere Meinungen, ist die Klimakrise wirklich menschengemacht, das weiß man ja nicht so genau. Und die anderen Wissenschaftler sagen das, die anderen sagen was anderes und da weiß man ja gar nicht mehr, was man glauben soll. So, das hört man immer wieder. Aber die Sache ist, zu der Erderhitzung gibt's einen ganz klaren wissenschaftlichen Konsens und der ist, die Erderhitzung ist real, also die Erde erhitzt sich und die Erhitzung ist menschengemacht. So einfach ist es. Es gibt Forschungsarbeiten zu der Klimakrise und die Forschungsarbeiten und die dahinterstehenden ForscherInnen sind sich einig mit 97-98%. Also die Forschungsarbeiten, die sagen, die stimmen mit diesem wissenschaftlichen Konsens überein und sagen, die Erde wird heißer, wir Menschen sind der Grund dazu. Die restlichen 2%, wo noch überbleiben, das sind Studien, die enthalten halt methodische Fehler. Das heißt, die haben nicht sauber gearbeitet oder die sind nicht reproduzierbar. Das heißt, andere ForscherInnen konnten mit der gleichen Daten und dem gleichen Ansatz zu einem anderen Ergebnis. Also, oh, da gibt's irgendwie einen Fehler, der gemacht wurde. Und trotz der unglaublich klaren Faktenlage beobachten wir dann immer wieder diese falsche Ausgewogenheit in Medien. Zum Beispiel in Talkshows oder so sieht man das oft. Da wird dann eine Person eingeladen, so eine Klimaexpertin oder eine Klimaexperte. Und dann wird eine Person eingeladen, die das immer ein bisschen so abwiegelt. Das sind irgendwie wirtschaftsliberale, also WirtschaftsvertreterInnen, die links, rechts, liberal, keine Ahnung. Oder konservative PolitikerInnen, die sich vielleicht nicht so gut auskennen. Und die glauben, dass Klimaschutz ja so Add-on ist oder so, keine Ahnung, Hobbybeschäftigung für irgendwelche Ökos. Und danach sieht man dann da ein Gespräch mit jeweils gleichem Redeanteil und gleicher Redezeit zwischen diesem Experten oder dieser Expertin und dieser Person, die das abwiegelt. Und was nachher bei den Leuten stört, ist der Eindruck, ja, das kann man so oder so sehr haben. Die haben dann das Gefühl, das ist 50-50, wissen aber in dem Moment ja nicht, dass die Person, die Expertin ist auf dem Gebiet, 98% der Fakten im Rücken hat und die Person, die das abwiegelt, die lediglich 2%. Und das ist katastrophal, weil da ist natürlich klar, dass die Leute sich schwer tun, das ich zum Schätzen, wie katastrophal die Situation ist, wenn das so dargestellt wird, als könnte man das so oder so sehen. Ne?
Ja, außerdem ist es natürlich immer so ein Ding, ich nehme lieber eine Meinung vielleicht entgegen, die, wo ich sage, ja, stimmt, das ist jetzt für mich der bequemere Weg, das auch so oder so zu sehen und eigentlich habe ich da ja auch vielleicht persönlich gar keine Schuld, als mich so harten Fakten zu stellen, die eigentlich komplett sagen, wir haben es eigentlich schon richtig verkackt, auf Deutsch gesagt.
Ja, genau, Confirmation Bias.
Natürlich sich selbst dann am Schlawittchen zu packen und zu sagen, oh, ich sollte vielleicht auch bei mir in meinem Konsumverhalten was verändern, ist natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung, oder?
Genau, aber zurück zum Thema. Also es ist ganz klar, dass wir Menschen dafür verantwortlich sind. Die Emissionen, die kommt von unserer Art zu wirtschaften und zu leben. Und da gibt's halt zwei Effekte. Der eine Effekt ist, dass wir halt Kohle, Öl und Gas verbrennen und immer mehr Emissionen in die Atmosphäre schicken. Und auf der anderen Seite ist es immer so dumm, dass man die ökologischen Systeme, die dafür da sind, um CO2 aufzunehmen, zu speichern und das alles abfedern könnten, kaputt machen. Wir fischen unsere Meere leer, mit unsere Wälder abholzen und unsere Moore trockenlegen. Und das gemeinsam hat halt zu dieser Klimakrise geführt.
Okay, führt dazu. Halte fest, wir sind schuld. Ausrufezeichen.
Genau. Also die Datenlage ist deutlich.
Ah, ja. Ein Parasit auf der Erde.
Mhm. Mina, der IPCC, der sieht ja genau das. Aber was genau ist der IPCC und was hat er mit dem zu tun? da geht es ja um einen wissenschaftlichen Konsens, oder, so wie wir es verstanden haben. Mhm. Und können wir dem einfach so glauben, was im IPCC-Bericht steht?
Mhm. Also da, das Wissen, was wir da haben, ist ja wichtig, dass das unter die Leute kommt und dass die politischen EntscheidungsträgerInnen fundierte Entscheidungen treffen können. Und dafür hat sich dann das Intergovernmental Panel on Climate Change gegründet. Das war 1988, kurz IPCC, oder eben zu Deutsch der Weltklimarat. Die haben Mitglieder aus 195 Ländern, also Forscher und Forscherinnen aus 195 Ländern. Und seit mittlerweile über 44 Jahren ermitteln die den wissenschaftlichen Konsens zur Klimakrise. Das heißt, die schauen sich Fachartikel, Forschungsarbeiten, Studien über Studien an und ermitteln den Konsens, oder also da, wo sich die Studien einig sind, über die Klimakrise und bringen dann diesen Sachstandsbericht heraus. Und da hat es inzwischen schon 6 Sachstandsberichte gegeben, die relativ konservativ geschätzt sind, weil sie wirklich nur das ganz gut abgesicherte Wissen verwenden. Genau. Und die haben halt aber 3 Teile denn. Der erste Teil sind so die wissenschaftlichen Fakten. Der zweite Teil sind so die Auswirkungen der Klimakatastrophe. Und der dritte Teil sind unsere To-Do-Listen. Also das, was wir als Gesellschaft jetzt machen müssen. Aber, wie du richtig sagst, Martin, es gibt natürlich auch Kritik am IPCC-Bericht. Die Studien, die ausgewertet wurden, die sind halt 4 Jahre alt, einfach weil dieser wissenschaftliche Prozess der Begutachtung von Studien von ForscherInnen, also von anderen ForscherInnen, im Gliherfeld einfach Zeit braucht. Das heißt, das Wissen ist in Anführungszeichen leicht veraltet. Und die konservativen Schätzungen, die im IPCC-Bericht sind, die haben halt immer wieder über die Jahre jetzt nach oben korrigiert werden müssen. Und was auch noch ist, dass diese Kippelemente, über die können wir vielleicht später nochmal reden, die wir im Klimasystem haben, nur wenig oder gar nicht berücksichtigt sind.
Nach oben korrigiert heißt, die Temperaturen würden eigentlich nehmen noch mehr zu.
Genau, also die Auswirkungen, die beschrieben werden, die wären immer fataler mit jedem Bericht.
Okay.
Genau.
Schlechte Nachrichten in dem Fall, ja.
Genau, und trotzdem wird ja dem IPCC-Bericht Alarmismus vorgeworfen. Also 1990 haben die den ersten Sachstandsbericht veröffentlicht. Es sind 5 weitere gefolgt und die Prognosen hat man ständig noch umkorrigiert, aber trotzdem ist ja nicht wirklich was passiert, was jetzt die Klimakrise eingedämmt hätte, oder?
Und was steht jetzt ganz konkret in diesem IPCC-Bericht, was jetzt die aktuelle Situation angeht?
Also im letzten Bericht, im Teil 1 und Teil 2, der 2021, 2022 veröffentlicht worden ist, da steht ganz konkret drin, dass wir die 1,5 Grad Erhitzung, wo wir ja gelernt haben, dass das eigentlich das Ziel wäre, dass wir die bereits 2030 erreichen. Es steht auch drin, dass wir den CO2-Höchststand in der Atmosphäre seit 2 Millionen Jahren haben. Also das ist echt sehr ungewöhnlich.
Wow. Highscore!
Ja, halt ein schlechter so. Und dass wir laut den aktuell erwarteten Abschätzungen zu einer Gesamterhitzung von 3 Grad bis 2100 also das zulaufen. Und die Forscherinnen haben zudem festgestellt, dass jetzt Hitzewellen schon durch die Klimakrise zugenommen haben und dass wir eine starke Zunahme von Extremwettern bereits jetzt beobachten. Die Szenarien für 1,5 Grad und 2 Grad gehen für negative Emissionen aus. Warum das problematisch ist, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden. Oder vielleicht auch jetzt, das passt gerade gut. Es gibt jetzt ein Kraftwerk, das in 18 bis 24 Monaten ans Netz geht. Und das ist ein Kraftwerk zur aktiven Kohlenstoffdioxidentnahme aus der Atmosphäre. Und wie gesagt, 18 bis 24 Monate geht es ans Netz. Und dann kann es in einem Jahr so viele Emissionen aus der Atmosphäre herausnehmen, wie wir in 36 Sekunden emittieren. Das ist recht wenig. Das ist wahnsinnig kostenintensiv, wahnsinnig energieintensiv und funktioniert nur bedingt. Also wir wissen theoretisch, wie das geht. Wir werden das machen müssen. Aber es ist dermaßen ineffizient. Also wir täten uns gut daran, die Emissionen erst gar nicht in die Atmosphäre zu blasen.
Und es wäre günstiger wahrscheinlich als solche eine Technologie hier zum E-Führer, wo denn in einem Monat 36 Sekunden.
In einem Jahr.
In einem Jahr.
Das, was wir in 36 Sekunden emittieren.
Wahnsinn. Also.
Ja. Genau. Weiter steht denn, dass wir bereits heute ein globaler Ernterückgang von 4-10% sehr haben. Das heißt, 4-10% weniger zu essen, schon heute, jetzt schon. Und wir befinden uns halt in diesem Teufelskreis. Je höher die Temperaturen sind, desto weniger funktionieren unsere natürlichen CO2-Senken, desto heißer wird es, wenn die nicht funktionieren, klar. Und die ForscherInnen stellen am Schluss halt fest, dass bereits jetzt irreversible Schäden verursacht wurden. Also wir haben bereits jetzt schon Menschen getötet durch die Klimakatastrophe und jetzt schon Ökosysteme vernichtet, die unwiederbringlich kaputt gemacht sind. Genau. Und im dritten Teil, und das ist ganz spannend, der dritten Teil vom IPCC-Bericht, das ist ja unsere To-Do-Liste, was wir jetzt als Gesellschaft tun müssen, damit wir das Ruder noch herumreißen können, der ist im April 2022 offiziell veröffentlicht worden, aber der ist vorab schon geleakt worden, weil der IPCC-Bericht durchläuft so Phasen von politischer Einflussnahme, wo nur Formulierungen ja angepasst, beschönigt werden. Und das ist mit dem nicht passiert. Das heißt, was im Teil 3 drinsteht, in dieser geleakten Version, ist genau das, was die Forscherinnen da innen geschrieben haben. Und da sagen sie ganz klar, dass ein schrittweiser Wandel keine praktikable Option mehr ist. Also wir brauchen eine radikale Veränderung. Dann steht drin, dass, und das ist ganz wichtig, dass individuelle Verhaltensweisen nahezu unbedeutend sind in der Klimakatastrophe. Das heißt, es ist großartig, wenn wir Bambuszahnbürste kaufen, es ist großartig, wenn wir mal einen Veggie-Day machen und es ist großartig, wenn wir alle mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen, aber das wird die Klimakrise nicht mehr lösen. Diesen Punkt haben wir überschritten. Es ist einfach schon Sport. Eine Ausnahme gibt es tatsächlich, wo die ForscherInnen auch so benennen, und das ist nämlich vegan leben. Wenn wir alle vegan leben würden, könnte man unsere globalen Emissionen um die Hälfte circa, je nachdem, reduzieren. Aber halt nur, wenn wir das alle konsequent machen würden. Und selbst dann wäre es ja nicht genug, um die globale Katastrophe aufzuhalten. Sie sagen, dass das, was wir jetzt dringend brauchen, sind massive Investitionen in die Sektoren Energie, Verkehr, Industrie, Flächennutzung, Landwirtschaft und Gebäude, also Gebäude sanieren. Damit wir aber diese nachhaltige Transformation, die wir als Gesellschaft brauchen, einleiten können. Und die WissenschaftlerInnen sagen auch, dass die Klimakrise eine sozial ungerechte Krise ist. Es ist nämlich so, dass die reichsten 10% auf der Welt für 36-45% der Emissionen verantwortlich sind. Das heißt, bei der Lösung der Klimakrise ist Gleichheit und Gerechtigkeit ganz wichtig. Es darf nicht sein, dass arme Leute draufzahlen unverhältnismäßig. Die reichen Leute sind mehr verantwortlich als arme Leute. Und dass wir die Gleichheit behalten, ist wichtig, weil sonst werden wir die Menschen auf dem Weg verlieren. Und das ist wirklich bahnbrechend in dem Bericht steht drin, dass dieses Wirtschaftswachstum, ja, nachdem wir aktuell unsere Wirtschaft optimieren, dass wir das als Zielvorgabe aufgeben müssen. Also dieses unendliche Wachstum, sagen die Forscherinnen klar, das wird sich nicht spielen. Und sie sagen halt auch, dass dieses kollektive Handeln in informellen oder formellen sozialen Bewegungen und diese Veränderungen der Lebensstile total wichtig sind, weil sie den Systemwandel, der jetzt kommt, unterstützen. Also wir, die vegan leben, uns für Klimaschutz engagieren oder politisch aktiv sind oder unseren Lebensstil hinterfragen, machen wichtige Vorarbeit für die Veränderung, die jetzt kommt. Entweder weil wir sie als Gesellschaft einleiten und positiv gestalten oder weil uns irgendwann die Klimakrise ab einem Punkt dazu zwingt.
Also das heißt, es muss ein kompletter Systemwandel gehen in der Gesellschaft. Und durch das muss die Politik ja mitzuhören, so wie das hier.
Ja, genau. Und? Also wenn wir individuell was machen, ist großartig, aber wir brauchen eigentlich jetzt einen Systemwandel, der aber von der Politik geführt und unterstützt werden muss.
Die Lobbys müssen halt einfach am Ende vom Tag überzeugt werden, dass sie genauso gut Kohle machen können mit all dem ganzen anderen Kram, der die Umwelt rettet und das, was wir bis jetzt gemacht haben, eigentlich alles kaputt macht. Oder ich denke immer, das wird der einzige Weg sein, wenn die Großmächtigen sehen, okay, ja okay, dann retten wir halt das Klima und wenn ich dabei dasselbe Geld machen kann oder vielleicht sogar noch mehr, dann machen wir damit. Sonst wird eher.
Ja, ich glaube, die müssen halt begreifen, dass man keine Wirtschaft auf einem toten Planeten hat.
Richtig. Und was bringt mir meine Fabrik, wenn alles ausgerottet ist?
Aber die Wirtschaft.
Genau.
Die gibt's dann nimmer.
Ja, genau.
Mina, du hast vorhin schon dieses Wort Kipp-Element verwendet und Achtung, Boomer Cringe Humor, das Kipp-Element ist nicht mein Maßkrug, mein Bierkrug zum Kippen, sondern was sind denn diese Kipp-Elemente, die man da auch immer wieder in diesen Medien von sich hören lässt? Kipp-Element, was ist das?
Ja genau, also wäre die Situation noch nicht bedrohlich genug, gibt es in unserem Erdsystem auch noch diese Kipp-Elemente, die die Situation nochmal komplizierter machen. Ein Kipp-Element zum Beispiel sind die großen Korallenriffe, alpine Gletscher, die wir in Österreich ja haben, der Amazonas-Regenwald zum Beispiel, arktisches Meer ist so ein Kipp-Element oder Permafrostböden in Sibirien. Und ein Kipp-Element kann man sich so vorstellen wie ein Glas Wasser, wo man an den Rand vom Tisch stellt und das schiebt man immer eine kleine Witte raus und irgendwann fällt das Glas halt runter und ist kaputt. Weil es halt dann am Boden aufschlagt und dann kaputt ist, genau. Und die Kippelemente zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie einmal ausgelöst unumkehrbar sind. Also wenn das Glas oben mal am Boden liegt und hier ist, dann ist es erledigt. Und die sind selbstverstärkend und haben so einen Kaskadeneffekt. Also sie lösen einen Kaskadeneffekt aus. Das heißt, wenn das erste Kippelement ausgelöst ist, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass weitere Kippelemente auslösen. Genau. Und das Risiko, dass diese Kippelemente auslösen, das steigt massiv an jenseits von 2 Grad Erhitzung. Und wie wir vorher schon gehört haben, wir sind auf dem Weg zu 3 Grad. Also wir haben ein massives Problem. Und Vielleicht zum Beispiel sagen, diese Kippelemente sind ja zum Beispiel diese Permafrostböden. Und wie der Name schon sagt, Permafrost sollte permanent, also immer gefroren sein, durchgehend. Und wir beobachten aber aktuell, dass die jetzt anfangen aufzutauen. Und das Problem dabei ist, dass unter diesen Permafrostböden Biomasse liegt. Und wenn das auftaut, dann beginnt das halt zu faulen. Und bei diesen Fäulnisprozessen entstehen halt Gärgase, unter anderem Methan, also ja klimawirksames Gas, wie wir gelernt haben. Und das wiederum geht dann in die Atmosphäre, verursacht dann weitere Erhitzung und dann taut halt immer mehr auf und dann kommen wir so in diesen Teufelskreis. Genau.
Übrigens auch super gruselig, was Viren und sowas angeht, weil da drunter liegen auch lauter Viren und Bakterien begraben, die uns richtig gefährlich werden könnten. Also da wäre Corona wirklich ein Scheiß dagegen.
Wir haben alle FFP2-Masken jetzt, Entschuldigung an Katrin, ja.
Kann da dann kommen, sind was wir will. Ja safe.
Ja. Aber der Punkt ist tatsächlich wichtig. Also was da in dem ewigen Eis schlummert, das jetzt gerade abschmilzt, das wollen wir, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Also da sind Bedrohungen, die auf uns zukommen, die wir noch gar nicht abschätzen können, wie schlimm die sind. Genau. Und was halt besorgniserregend ist mit diesen Kippelementen, ist, dass sie bereits aktiv sind. Also das Grönlandeis schmilzt schneller als erwartet. Diese Permafrostböden, die tauen ja jetzt schon auf und eigentlich hätten die erst 2070 auftauen sollen. Das heißt, das ist 50 Jahre zu früh. Und der Amazonas-Regenwald emittiert sie 2021 mehr CO2, als er aufnehmen kann. Das heißt, dieses Element scheint schon gekippt zu sein. Also die grüne Lunge für die Welt haben wir offenbar jetzt schon kaputt gemacht.
Das ist so heftig, weil in der Schule habe ich das noch gelernt, dass der Regenwald uns eigentlich alle schützt, eben dadurch, dass er das CO2 wegatmet.
Ja, genau. Schade Marmelade.
Wir sind so großartig, wir Menschen. Krasse Erfindung. Wir schmausen übrigens hier auch noch im Hintergrund fröhlich fein, natürlich wie immer. Alles vegan in unseren heiligen Podcast-Hallen. Unter anderem auch natürlich regionale Vielfältigkeit, regionale Produkte heute unsponsored, aber ganz nett erwähnt. Selbst gekauft, oder?
Selbst geschenkt bekommen.
Okay, halb gesponsert.
Genau. Na, wir waren nämlich heute direkt bei Magma. Die bauen hier in Dornbirn Soja an und machen aus dem selbst angebauten Soja auch ganz tolle Produkte. Wir haben jetzt bekommen hier Tempeh zum Verkosten und das haben wir auf einem super Fitness-Salat. Also statt der Hähnchen, Hühnchen, wie auch immer, Brust, haben wir hier ein Tempeh-Brüstchen liegen. Super gut.
Bitte jetzt Werbejingle einblenden. Magma. Mhm. Diverse Produkte mit Soja aus dem Ländle. Sojadrink, Tofu, Tempeh und mehr.
Und ich glaube, das ist die erste Sojaernte aus dem Ländle, wo man dann wirklich Sojaprodukte für den Menschen gemacht hat und dann nicht als Tierfutter.
Yay! Bei Soja kommt ja nicht immer aus, wo kommt sonst immer her?
Sonst kommt es immer aus Burgenland, Niederösterreich. Na, natürlich aus dem Regenwald.
Genau.
Wie viele denken, aber ja, so ist es ja gar nicht, ja.
Bösen Veganer, wegen euch wird der Regenwald abgeholzt. Nein, hier kommt es aus Adelberg.
So sieht's aus. Aber was passiert jetzt, Mina, wenn wir wirklich den ganzen Regenwald abholzen und so weiter? Wenn wir einfach weitermachen wie jetzt, also wenn die ganzen Kippelemente dann auslösen, wie sieht's dann um uns aus? Weil das klingt irgendwie extrem gruselig.
Ja, das kann man so ausdrücken. Es ist, glaube ich, extrem gruselig. Ich kann mal versuchen, ein paar Konsequenzen der Klimakatastrophe zu skizzieren. Also erstens erwarten wir einen massiven Meeresspiegelanstieg. Das heißt, dass alle Menschen, die in Küstenregionen leben, aktiv gefährdet sind, ihre Lebensgrundlage zu verlieren. Und wir sprechen hier von Menschen, also die halt in New York wohnen, in Sydney, Singapur, Oslo, Bremen, Hamburg. Also die Klimakrise ist wirklich real.
Die ganze Niederlande?
Ja, die ganze Niederlande. Also die Leute sind direkt betroffen von diesem Meeresspiegelanstieg. Und da gibt es eine Studie von Kulp et al. Von 2019, da haben nämlich Forscherinnen untersucht, was in Ägypten, in Alexandria passiert, bis 2050, wenn der Meeresspiegel ansteigt, wie prognostiziert. Und das ist spannend, weil die haben eine Projektion aus dem Jahr 2010 ebenfalls gemacht und dann das Ganze 2019 nochmal wiederholt. Und in der Projektion aus dem Jahr 2010 sieht man, dass da das Meer einige Küstengebiete überschwemmt. Und wo die Forscherinnen das Ganze 2019 wiederholt haben, sieht man, dass das Meer überschwemmt mehrere Kilometer bis ins Landesinnere. Und alleine in der Studie sind 150 Millionen Menschen in Gefahr bis 2050. Zum Vergleich, das ist zweimal Deutschland an Menschen, die potenziell da ihre Lebensgrundlage verlieren. Also es ist wirklich sehr, sehr bedrohlich. Und wir erleben gerade jetzt, dass die CO2-Senke mehr kaputt geht. Je wärmer das Meer nämlich wird, desto mehr Kohlenstoff löst sich darin und desto mehr versauertes Meer. Das ist speziell für kalkbildende Lebewesen schwierig, weil sie dann halt nicht mehr überleben können. Das heißt, wir töten das Meer ab. Wir beobachten zudem auch Korallenbleiche. Das ist, wenn Korallen unter Hitzestress sind. Dann bleichen sie aus und sterben dann halt. Das Great Barrier Reef ist zu 50% schon tot. Das heißt, das Ökosystem stirbt halt auch ganz langsam. Und diese Extremwetter, die wir jetzt vermehrt sehen, die treten halt immer häufiger auf. Zum Beispiel diese Überflutung im Ahrtal in Deutschland im Juni 21. Wir haben Buschbrände in Australien die letzten paar Jahre in nicht dagewesenem Ausmaß. Das haben wir so in der Form noch nicht erlebt. Wir haben Hitzewellen im Süden Europas, aber auch bei uns. Türkei, Griechenland war jetzt ganz betroffen im letzten Jahr. Und damit verbunden hat Hitzetote. Dann haben wir diese Überschwemmung in Pakistan, wo ich am Anfang schon erzählt habe, das sind 33 Millionen Menschen, die da ihre Lebensgrundlage verloren haben, eben durch eine Klimakrise, Extremwetter. Und das ist, also damit ja nicht genug, es geht ja weiter. Wenn die Klimakrise weiter ungebremst voranschreitet, dann werden sich die unbewohnbaren Zonen ausbreiten. Das heißt, die Regionen, wo es zu trocken, zu heiß ist, um dauerhaft dort zum Leben, die breiten sich aus. Und unser fruchtbarer Mutterboden, den wir brauchen, um Essen zu produzieren, ist fast vollständig durch die landwirtschaftliche Nutzung und auch durch die Massentierhaltung zerstört. Das heißt, die nächste Konsequenz, dass wir mit Ernteausfällen und Nahrungsmittelknappheiten rechnen müssen. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres, also ein Mann, der weiß, für was er redet, kein dahergelaufener Dulli, der warnt von einer globalen Hungerkatastrophe in diesem Jahr. Und niemand interessiert's. Wir haben sehr bei der Corona-Krise, Krankheiten breiten sich immer schneller aus, wir haben es hautnah miterlebt. Und die voranschreitende Dürre und die tödlichen Hitzewellen verursachen natürlich auch, dass unser Trinkwasser knapp ist. Das wird zu Ressourcenkonflikten führen, wenn wir irgendwann drum stritten müssen, wer jetzt noch was zum Essen oder noch was zum Trinken kriegt. Und wir werden massenhafte Migrationsbewegungen erleben. Aber diese unbewohnbaren Zonen, die werden sich ausbreiten. Bis 2050 werden 1,2 Milliarden Menschen allein in Indien fliehen müssen, weil sie aber dann in Wüstenregionen leben werden. Das ist zum Vergleich jeder achte Mensch auf der Welt. Also unglaublich viele Leute, unglaublich viel Leid, was wir dort produzieren. Und eine ganz neue UN-Studie sieht jetzt, dass im Jahr 2030 auf dem afrikanischen Kontinent 700 Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren werden und ebenfalls flüchten werden müssen. 700 Millionen Menschen, ist unglaublich, wie viele Leute es sind. Und das ist schon 2030.
Warum ist ja eigentlich die FPÖ dann nicht die Klimapartei schlechthin? Frage ich mich dann immer.
Das frage ich mich auch.
Die müssten ja eigentlich komplett auf den Zug aufsteigen. Hm. Mensch, also Idee an die FPÖ, liebe Grüße, lieber Bitschi, Kampagne, nächste, ja, Klimakrise, das ist euer neues Hauptmotto, ja, Klimaflüchtlinge stoppen, jetzt vegan werden oder so. Ich weiß es nicht, euch genau, fällt das immer was Gutes ein bei der FPÖ.
Gute Idee, ja.
Ihr habt da immer ganz tolle Slogans für solche Sachen, lasst euch was einfallen.
Genau, also wenn man es mit dem Ausländerhass wirklich ernst nehmen würde, dann müsste man das Klima schützen, genau. Aber für die, für den
Zuhörer.
Ja, aber es ist wirklich so. Also für die, für uns, für die jetzt, keine Ahnung, Pakistan oder Afghanistan oder Australien oder so, zweit weg ist, oder die sich vielleicht nicht für Menschen in Pakistan interessieren, keine Sorge, die Klimakrise, die kommt auch zu uns nach Hause. Es ist nämlich so, dass wir im vergangenen Sommer alle hautnah miterlebt haben, wie kacke das ist. Wir haben nämlich massive Regenfälle im August gehabt, sodass alle Straßen überflutet waren, Öffi-Verkehr war nicht mehr möglich. Wir haben in Kärnten ebenfalls massive Regenfälle gehabt, Murenabgänge. Wir haben in Vorarlberg Menschen gehabt, die in ihren Autos von den Wassermassen überrascht worden sind und im letzten Moment noch gerettet werden können. Die letzten 5 Jahre waren die heißesten der Messaufzeichnungen. Also auch bei uns hat es übermäßig viele Hitzetote gegeben. Wir erleben das auch da bei uns in Vorarlberg. Und immer dieses Jahr haben wir an Silvester 18 Grad gehabt. Ja, das ist nicht normal.
Mhm. Es war fein, ich bin jetzt so der Wintertyp von dem her. Ganz ehrlich, ich war ganz... ich muss nur eine Sache einstreuen. Nur ganz kurz, ich hab Magma gesagt vorhin. Gell? Ich war Magma im Kopf. Es heißt natürlich Magma, das Dialekt. Magma, das mag man gerne. So. Mhm. Nur für mich, bei mir ist gerade der Groschen erst gefallen. Entschuldigung.
Genau. Ist mehrdeutig, ja.
Vor das Magma. Das war so hart ausgesprochen. Magma.
Aber du hast jetzt ja von einem gesellschaftlichen und von einem ökologischen Kollaps gesprochen. Und speziell ist der ökologische Kollaps. Wie hängt der mit der Klimakrise zusammen? Es gibt ja auch das Artensterben. Das ist ja auch ganz ein großes Thema, wo, glaube ich, sehr stark mit der Klimakrise zusammenhängt.
Ja, genau. Also die Klimakrise und der ökologische Kollaps, das passiert parallel. Die Ausbeutung von unserer Welt hat nämlich nicht nur die Klimakatastrophe zur Folge, sondern verursacht auch den ökologischen Kollaps direkt. Mhm. Das bedeutet konkret, dass wir 83% der Landsäugetiere, 80% der Meeressäugetiere, 50% aller Pflanzenarten und 15% aller Fischarten, die in der Wildnis seit Beginn unserer Zivilisation vorkommen sind, ausgelöscht haben. Also unwiederbringlich ausgelöscht. Das heißt, wir befinden uns derzeit im 6. Massensterben. Das letzte Massensterben ist dort, wo die Dinosaurier gestorben sind. Mhm. Und das heißt ganz konkret, dass jede 8. Art gefährdet ist binnen weniger Jahrzehnte aus dem Sterben. Und jetzt kann man schon hergehen und sagen, ja, ist mir scheißegal, ich finde Wespen eh kacke und Eisbären interessieren mich auch nicht. Das Problem ist nur, dass alle Arten auf der Welt miteinander in Nahrungsnetzen verknüpft sind. Das heißt, dass größere Insekten fressen den Mucker und die Insekten werden dann irgendwie von Vögeln gefressen und so weiter, ganz einfach dargestellt. Und wir haben jetzt gerade gehört, dass uns die Tiere, speziell Gliedertiere, also Spinnentiere und Würmer und Insekten und so, unter den Augen wegsterben. Und die Konsequenz daraus ist halt, dass diese Nahrungsnetze, die essentiell dafür sind, dass wir noch Nahrung produzieren können, kaputt gehen. Und das betrifft uns halt direkt, im Sinne von jemand schlagt dir ins Gesicht direkt, weil wir einfach bald nichts mehr zum Essen haben. Und zwar gar nichts mehr. Da ist dann nichts mehr mit den ersten Mal halt Maden oder so. Nein, da wächst einfach gar nichts mehr.
Ich glaube, die Tiere haben ja gar nicht die Chance, um sich abpassen, weil es halt so schnell geht, oder? Das ist ja genau. das Thema, was mit der Klimakrise ganz stark mit dem, oder zwischen Klimakrise und Artensterben zusammenhängt. Es geht viel schneller, als sich das Klima jemals in der Vergangenheit geändert hat.
Genau, es geht viel schneller und wir haben unglaublich viele Umweltgifte in der Natur, weil wir die Böden so übernutzen und durch die Massentierhaltung so viele Umweltgifte brauchen, damit wir in dem industriellen Maßstab Nahrung produzieren können. Und da verrecken uns halt die ganzen Insekten, die so wichtig sind für die Nahrungsproduktion.
Ja, und auch für Pflanzen ist ja 1,5, 2, 3 Grad im Mittel mehr oder weniger extrem ein Einschnitt. Also das ist ja, wie gesagt, auch nur im Mittel. Also das bedeutet dass es im Sommer, weiß ich nicht, 40 Grad mehr hat oder so ein Scheiß. Und das tut einem Baum extrem viel. Also wenn wir unsere Wälder dann auch noch verlieren und die ganzen Pflanzen, die uns als Nahrung dienen, dann haben wir nichts zu essen, wie du sagst.
Genau, und das im Mittel, das ist vielleicht nur gut, dass das anspricht, im Mittel ein Grad klingt ja gerade, whatever. In Österreich bedeutet das, weil wir ja kein Meer in der Nähe haben, das uns ein bisschen kühlt und ein bisschen wärmt im Winter, das bedeutet in Österreich, dass wir 7 Grad Erhitzung erwarten. Also nichts mit 1 Grad, sondern 7 Grad. Und das ist im Mittel dann wirklich viel. Also im Sommer, wenn es halt früher 28 Grad hat, haben wir dann halt jetzt, keine Ahnung, 40 Grad oder so. Und das ist richtig unangenehm. Und für einen Baum natürlich, also schwierig.
Ist mir zu heiß, muss ich sagen. Möchte ich nicht haben. Und bei 40 Grad sich auf dem Boden kleben, ist vielleicht dann auch ein bisschen herausfordernd, weil es dann langsam heiß wird. Das führt mich nämlich zu dem Punkt dieser, in Anführungszeichen, gewaltfreier ziviler Ungehorsam. Ich mag dieses Wort, Ungehorsam, ziviler Ungehorsam. Das klingt so...
Sei doch nicht so frech, Mensch.
Ja, das klingt so... Du tust dich nicht ankleben auf dem Boden, gell? Machst das halt bitte nicht, ja? Aber im Grunde genommen, die Frage ist, was hast du jetzt schon konkret gemacht? Und meine Frage, was wärst du bereit zu tun? Wie weit würdest du gehen?
Also ich habe mich bis jetzt schon an ein paar Aktionen des zivilen Ungehorsams oder des friedlichen zivilen Ungehorsams beteiligt. Das bedeutet, dass wir die Landtagssitzung in Vorarlberg bereits gestört haben zum Beispiel. Wir haben eine Straßenblockade in Vorarlberg gemacht, die haben in Wien auf die Straße geklebt. Und die Sache ist, wir machen das ja nicht zum Spaß, oder? Wir machen das, weil unsere PolitikerInnen nicht handeln. Also die logische Konsequenz ist, dem Wissen, was wir gerade gehört haben, wäre ja, dass wir als Gesellschaft überlegen, wie gestalten wir jetzt die Veränderung, dass unsere Regierung Herrgott Verantwortung übernimmt und die verfassungsrechtliche Pflicht, die sie hat, nämlich die Lebensgrundlagen der Menschen zum Schützen, nachkommt. So. Und es ist sogar so, dass die EU overs, wie katastrophal die Situation ist. Es gibt nämlich für 2019 so einen Zukunftsbericht, der heißt Challenges of Choices for Europe. Und da steht einfach lokalässig auf Seite 8 bis 9, irgendwie Extremwetter und Dürren, Überschwemmungen, Hitzewellen und Armut für 100 Millionen Menschen, das wird dann zur Gefahr und das wird dann immer schlimmer. Und ich zitiere, the extinction of humankind altogether. Das heißt, übersetzt auf Deutsch, das Aussterben der Menschheit als Ganzes droht.
Super chillig.
Genau, und das steht da einfach so auf so einem Bericht. Und auch renommierte Forscherinnen unterstreichen den Punkt. Der Professor Hans-Joachim Schellenhuber, der ist Seniorberater von der Angela Merkel gewesen, vom Papst, und auch von der EU. Und der hat das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gegründet und lange Jahre geleitet. Der sieht, der Klimawandel erreicht jetzt die Endphase. Es geht um das Überleben unserer Zivilisation. Und er sagt, ich sage Ihnen, dass wir unsere Kinder in einen globalen Schulbus hineinschieben, mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglückt. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, gell? Aber ich hocke mich nicht in so einem Bus hinein.
Weniger.
Und schon gar nicht. Hör ich meine Kinder in so einem Bus?
Zwei Fragen da noch zu diesem friedlichen zivilen Ungehorsam. Frage 1, was ist das für ein Kleber? Ist das normaler Haushaltskleber, Sekundenkleber?
Any Sekundenkleber will du. Wir haben einfach der billigste.
Okay. Tut's weh beim Runtermachen?
Na, also man muss ein bisschen jammern, weil die Polizei ist dann schon ruppig, wenn du dann nicht siehst, dass sie da wehtun. Aber wenn du siehst, hey, jetzt tut's dann weh und so, dann sind sie sehr liebevoll beim Abkleben.
Okay, also ganz normal Uhu Sekundenkleber, wunderbar, haben wir uns notiert.
Komm mit Werbung doch.
Und das Zweite ist, jetzt bringt das ja so viel Wut auch der Leute mit sich, die sich aufregen. Hast du das Gefühl bis jetzt gehabt, dass dieser zivile Ungehorsam in irgendeiner Form irgendetwas bis jetzt schon bewegt hat?
Mhm. Genau, also die Schlussfolgerung aus dem Wissen, wenn man das emotional an sich ranlässt, ist ja, dass man handeln muss, oder? Also für mich ist die einzige logische Konsequenz, ist dem Wissen selber aktiv zu werden, weil ich bin jetzt 26 und ich würde es erleben, wie das sie wird, wenn man die Klimakatastrophe jetzt ungebremst auf uns zurasen lassen. Also ich würde wahrscheinlich bis 2070 oder 2080 leben und möchte eigentlich nicht Zeugin davon werden, wie sich denn Leute um Essen und Trinken stritten müssen. Genau, und wir erleben natürlich, wenn wir den Alltag der Menschen stören, dass sie sich ärgern über uns und dass wir auch die Projektionsfläche für deren Aggressionen sind. Aber das, was uns die Klimakrise antun kann, ist wesentlich schlimmer, wie das, was uns irgendjemand antun könnte auf der Straße.
Aber was ich in der ganzen Sache aktuell immer noch vermisse, ist, ich habe noch nie, aber vielleicht auch nur ich weiß nicht, wie es euch sonst geht, noch nie gehört bis jetzt, dass jemand im Fernsehen, im Radio irgendwie gesagt hat, also jetzt, nachdem die jungen Leute da auf der Straße waren, stimmt, haben sie eigentlich recht, wir sollten da mal was machen. Stimmt eigentlich.
Ja genau, was ist mit der Politik? Wieso reagieren die nicht? Was ist da los? Schaffen wir es irgendwie noch? Oder also haben sie irgendwelche Dinge schon in Bewegung gesetzt, wo man sagen kann, ja okay, sie versuchen es?
Ja, also meines Wissens nach nicht. Also die Maßnahmen zur Eindämmung der Klimakatastrophe, ich weiß nicht, ob da ihr eine andere Wahrnehmung habt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Regierung verstanden hat und mit der gebotenen Dringlichkeit Maßnahmen verabschiedet. Aber es ist tatsächlich schon so, dass wir für unseren Protest sehr haben, dass es so eine gewisse Wirkung hat. Jetzt zum Beispiel sind mich gerade Fachleiter hergegangen und haben gesagt, ja, wir fordern jetzt auch Tempo 100 auf der Autobahn, Tempo 80 auf den Schnellstraßen und Tempo 30 im Ortsgebiet. Also diese Forderung in der Gesellschaft platziert, im öffentlichen Diskurs platziert, sind schon die KlimaaktivistInnen. Und auch dieses Fracking-Verbot, das zum Beispiel die letzte Generation fordert, hat die Leonore Gewessler in den politischen Diskurs eingebracht. So, also es ist jetzt da, jetzt wird es diskutiert und jetzt häufen sich die Medienmeldungen, wie sinnvoll denn Tempo 100 wäre. Und jetzt ist dann wirklich nur eine Diskussion, ja, warum führen wir es denn nicht die? Ja, weil es halt der Klima Spaß macht zum Schnellfahren. So. Also ich habe das Gefühl, dass wir da jetzt auf einem guten Weg sind, dass wir zumindest die ersten Sicherheitsmaßnahmen, wo die Regierung zum Schutz unserer Lebensgrundlage verabschieden müsste, bald haben.
Auch kurz zum Tempo 100. Ihr könnt das einfach mal kurz googeln oder was auch immer für eine Suchmaschine ihr verwendet. Ihr seid gar nicht so viel langsamer unterwegs, Punkt 1. Und Punkt 2, schaut euch mal an, wie unfassbar viel Geld ihr damit spart. Und auch wie viel Emissionen ihr damit spart und wie viel das damit auch der Welt bewirkt. Also schaut euch das einfach mal bitte an, bevor ihr jetzt sagt, naja, aber meh. Ja, ich weiß, ich fahre auch so gern schnell. Oh mein Gott, gib mir ein schnelles Auto. Ich bretter dir auf der deutschen Autobahn mit 300 durch die Gegend. Ich lieb's. Aber sollten wir halt einfach
Katrin,
nicht.
Katrin, ja? 300 ist aber schon ein bisschen übertrieben.
Es war so geil, also. Oh mein Gott. Na, aber eben, ich meine, ja, es geht halt nicht. Und
ja,
es
genau.
Ist einfach, es ist unfassbar teuer. Ich habe einen krassen Abrieb von den Reifen auch noch dazu. Feinstaub, danke. Also, nee.
Also, ich muss ja sagen, Vorarlberg ist da, finde ich, mit Tempo 100 schon Vorreiter, ungewollt. Weil wenn ich morgens auf der A14 fahre Richtung Tirol zwischen Fendertunnel und, ich sag mal, Hohenems unterwegs bin, dann fahre ich da automatisch 100. Ah, ich war mal 80. Da ist so viel los. Es ist gar nicht, also da ist schon ein Tempolimit pur.
Sollte man da vielleicht auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen?
Ah, was war der nächste Punkt?
Genau, vielleicht bleiben wir noch kurz. Vielleicht bleiben wir noch kurz beim Tempo 100. Also es ist wirklich wahr, was die Ann-Kathrin gesagt hat. Tempo 100 spart, wenn wir das morgen einführen, das kostet ja nichts. So, das könnten wir morgen einführen, würde bewirken, dass die Straßen sicherer werden, dass die fatalen Verkehrsunfälle weniger schlimm werden, also dass weniger Menschen sterben. Wir würden auf einer schlagen, nur mit Tempo 100, das Tempo 80 auf der Landstraße noch gar nicht angesprochen, da würde man 460 Millionen Tonnen CO2 sparen, von heute auf morgen. Und wir würden 180 Millionen Liter Sprit sparen. Das bedeutet für die Einzelfahrt, wenn ich jetzt irgendwo anfahre, 23% weniger Treibstoff, je nach Strecke natürlich, aber bis zu 23% bedeutet nur Einsparung. Also das, mein Tanken wird halt günstiger für mich. Also es gibt so viele gute, vernünftige Gründe, das einzuführen. Ja? Also ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach auch, dass die Gesellschaft nicht so wit ist und die Politik einfach das macht, was die Gesellschaft will, weil sie Angst hat, dass sie Wählerstimme verliert, oder? Also bei der Grünen war es ja auch so, die in Deutschland speziell ist, die wollten ja einen Veggie-Day einführen, einen Freiwilliger, und haben dann sehr viel Wählerstimme verloren, weil einfach die Medien oder bestimmte Medien Populismus betrieben haben, andere Politiker, andere Parteien, und das niedergemacht haben, was eigentlich sinnvoll gewesen wäre, aber durch das, dass die Gesellschaft da halt viel aus der Gesellschaft so mitzuhören und sagen, na, merken wir nicht, wählen wir nicht, schwenken die Politiker um und haben Angst zum Wählerstimme verlieren und
ja, genau. Und da bin ich mir dann nie so sicher, ob die wirklich verstanden haben, wie schlimm die Katastrophe, die auf uns zukommt, ist. Also ich habe das Gefühl, die haben nicht verstanden, wie groß die Bedrohung ist. Wenn man das mal an sich anlässt, dann macht das was mit einem. Ja? Das löst Gefühle aus, bei mir zum Beispiel Angst, Verzweiflung, Panik, Wut, Ohnmacht, alles davon. Und da gibt es tatsächlich ein Wort, das das ziemlich gut zusammenfasst. Das Wort ist heißt Solastalgie, und ich habe euch da mal die Wikipedia-Definition geklaut aus dem Internet. Solastalgie bezeichnet ein belastendes Gefühl des Verlustes, das entsteht, wenn jemand die Veränderung oder die Zerstörung der eigenen Heimat beziehungsweise des eigenen Lebensraums direkt miterlebt. Also ich habe nicht wirklich viel Hoffnung, dass die Regierung ihrer Verantwortung nachkommt, und das bedeutet für mich, dort wo die Hoffnung aufhört, beginnt halt das Handeln. Also wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, die logische Konsequenz ist am wenigsten, ist für mich tätig zum Wörter. Einfach weil ich sehe, dass die Regierung ihrer Verantwortung nachkommt und uns nicht schützt.
Dann müssen wir, also meine Meinung ist, dass wir mehr bei der Gesellschaft ansetzen müssen, mehr aufklären, dass die Gesellschaft sozusagen der Politik mehr Druck macht.
Ja, genau. Und
genau der umgekehrte Weg. Also jetzt ist es einfach so, ja, dass die Gesellschaft im negativen Sinn der Politik Druck macht, dass sie nichts gegen die Klimakrise tun. Ja,
ja, genau.
Ich bleib dabei. Es müssen die entsprechenden Lobbys einfach, wenn die,
und die Lobbys
Politiker
sind natürlich auch ein Thema, ja,
aus der Boomer-Generation, aber wenn die, denen ist es so ziemlich scheißegal, auf Deutsch gesagt, eigentlich, was da passiert. Ich glaube, es sind viel zu wenig Junge einfach in der Politik drin, und klarerweise FPÖ, ÖVP, CDU, CSU, das ist denen so relativ herzlich wurscht, und wenn die irgendwas fürs Klima machen, dann wird das ihren Wählern nicht gefallen, und wenn die Grünen irgendwas, also es ist eh... es ist grundsatzschwierig. Also es muss am Ende, das Geld regiert die Welt, und das wird wahrscheinlich auch noch länger so bleiben. Und von dem her wird es aus meiner Sicht nur über den Weg gehen, dass jemand, der erkennt, ich kann damit genauso gut Geld machen, wird die Welt gerettet werden. Ansonsten werden immer nur Wählerstimmen und das nächste Wahlergebnis zählen. Und alles andere sind leere Versprechungen.
Ich würde die Leute, die keinen Klimaschutz machen wollen, mal gerne dazu einladen, sich mal für sich selber zum Beantworten und sich mal zum Überlegen, was machen ihr mal, wenn euch eure Kinder oder nicht nur Neffen, was euch immer fragen, ja, Mami, Papi, Onkel, Tante, warum haben die einfach so weitergemacht? Also ich würde die Achtung vor mir selber verlieren, das jetzt zum Wissen und nicht aktiv die nächsten Jahre wieder für ich zum Setzen, dass wir den Kampf und diese Kehrtwende, also der Kampf gewinnen und die Kehrtwende noch schaffen. Also es gibt noch Hoffnung, ganz klar, aber das Zeitfenster schließt sich rasant.
Amen. Jetzt bist du ja eben nicht nur bei der letzten Generation aktiv, sondern ja auch für XR, Extinction Rebellion. Da sind eure Ziele auch ein bisschen anders. Was verfolgst du denn mit XR genau? Wo wollt ihr eigentlich hin?
Ja, genau. Also wir bei XR sind wie die letzte Generation auch eine lernende Bewegung. Und wir versuchen aus der Geschichte zum Lernen. Und aus der Geschichte haben wir uns aber die erfolgreichste Protestform abgeschaut, weil... Das Ding ist, wir haben halt schon ganz viel versucht. Also Warnungen von Wissenschaftlern haben wir seit 40, 50 Jahren. Wir haben Demonstrationen, symbolischer Aktionismus, wir haben Petitionen unterzeichnet. Aber leider hat nichts davor die Veränderung braucht, die wir dringend brauchen. Stattdessen haben die Konzerne irgendwie angefangen, Lügen über individuellen Konsum zum Verzeller, also zum sagen, ja, wenn wir alle ein bisschen weniger Auto fahren und unseren Müll recyceln und alle Bambuszahnbürste kaufen, dann passt das schon, dann kriegen wir das schon in den Griff. Aber wir müssen mal PCC-Bericht wissen, das stimmt nicht. Individueller Konsum ist nahezu unbedeutend. Es ist nämlich so, dass die 100 größten Konzerne der Welt für 71% der Emissionen verantwortlich sind. Und wie man gehört hat, die reichen 10% für fast die Hälfte der Emissionen. Und wir sind mittlerweile in so einer ernsten Situation, dass wir den Hebel dort ansetzen müssen, wo es wirklich was bringt, also bei der großen Verursachern. zusammengefasst könnte man sagen, wir haben aber ein systematisches Problem und brauchen eine systematische Lösung und nicht irgendwelche individuellen Konsumentscheidungen. Und wenn wir uns jetzt halt fragen müssen, ob die bisherigen Versuche funktioniert haben, Petitionen, Gespräche und so weiter, müssen wir ehrlicherweise sagen, nein, die Emissionen stiegen ja weiter. Also können wir uns fragen, was hat denn schon funktioniert? Und da lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Mahatma Gandhi hat mit zivilem Ungehorsam die Unabhängigkeit für Indien erkämpft. Die Rosa Parks hat sich 1955 geweigert, ihren Sitzplatz für eine weiße Person freizugeben. Und ich meine, heute würde man sagen, ja klar ist sie nicht aufgestanden für eine weiße Person, aber das war damals geltendes Gesetz. Und sie hat aktiv gegen dieses geltende Recht verstoßen und damit eine Welle an zivilem Ungehorsam ausgelöst, der dazu geführt hat, dass die sogenannten Jim Crow-Gesetze abgeschafft worden sind. Und in nächster Konsequenz dafür gesorgt hat, dass Menschen für weiße und schwarze Hautfarbe gleichberechtigter, muss man sagen, worden sind. Und Nelson Mandela war in Südafrika über 27 Jahre in Haft und ist noch 4 Jahre nach seiner Entlassung zum ersten Präsidenten von Südafrika gewählt worden. Und deshalb nennt mir auch das Mittel von gewaltfreiem zivilen Ungehorsam. Frei nach dem Motto, stören, um gehört zu werden. Aber wir sind also so lang lästig, bis wir nicht mehr ignoriert werden können. Es ist nämlich einfach ein historisch bewährtes Mittel, um eine nachhaltige Veränderung herbeizuführen. Gerade denn, wenn es dringend notwendig ist. Und die Studien zeigen halt auch, dass gewaltfreie Bewegungen eine höhere Erfolgschance haben als gewaltvolle Aufstände. Das heißt, wir machen das nicht nur aus moralischer Überzeugung, sondern auch aus einer strategischen Überlegung, wenn wir wollen, dass das Ding noch klappt. Ja, und deswegen sind wir auch aus strategischer Überlegung gewaltfrei.
Du machst es ja für uns alle.
Genau.
Machst es ja eben nicht zum Spaß an der Freude, weil du einfach gerade Bock hast, irgendwo dich hinzukleben oder einfach generell zu stören, weil es in deiner Natur liegt, sondern einfach, du möchtest einfach nur unseren Planeten schützen.
Genau.
Einfach ist es.
Genau. Oder? Also ich möchte einfach nur, dass wir alle gut lernen können, gesund essen können und sicher sind.
Im Namen meiner Kinder sage ich schon mal Danke dafür. Und der folgenden Generationen. Mina, es war bis jetzt sehr inhaltsschwer heute unser Science Talk. Viele Zahlen, viele Fakten. Oftmals sicherlich auch ein bedrückendes Gefühl, was unausweichlich ist und einfach ist, wie es ist. Ja, man muss halt einfach die Dinge manchmal aussprechen, wie sie sind. Mhm. Bevor wir zum Schlusswort kommen, was natürlich dir als unserem heutigen Gast gehört, kommen wir jetzt noch zu den Wordrap-Fragen.
Mhm.
Wordrap ist simpel. Ich fange einen Satz an und du beendest ihn wieder aus dem Bauch heraus.
Okay.
So, all right.
Alles klar.
Die Gesellschaft, das war schon der Satz.
Ach so, ach so.
Die Gesellschaft
sollte sich dringend überlegen, wie sie in Zukunft leben möchte.
Die Politik
sollte dringend ihrer Verantwortung bewusst werden und endlich handeln und die Lebensgrundlage der Menschen schützen.
Der Titel unserer Podcast-Folge mit dir in 10 Jahren.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also
wie würde der Titel mit dir in einer Podcast-Folge, die wir gemeinsam machen, in 10 Jahren lauten? Heute sind wir ja quasi wie ernst steht's eigentlich ums Klima. Genau. Das sollte man vielleicht erwähnen, wie die heutige Folge heißt. Und das war eigentlich auch gar keine Frage. Das war einfach. Aber jetzt ist klar, glaube ich.
Okay, idealerweise, wie wir mit zivilem Ungehorsam das Klima und unsere Zukunft gerettet haben. Yay!
Wow, mal ein positiver Podcast.
Yay!
Da haben wir ja so.
Ich wollte gerade sagen, die letzte Generation ist
absolut gewaltfrei.
Und hoffentlich nicht wir.
Ja, hoffentlich. Also letzte Generation, die halt die Katastrophe aufhalten kann, sind wir alle tatsächlich.
Am Ende
wird alles gut.
Danke, Mina. Noch ein Veranstaltungstipp von dir.
Ja, genau. Also am 1. März um 19 Uhr findet der nächste Science Talk statt. Also dieser Vortrag in ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher im Kulturcafé Schlachthaus in Dornbirn hinter dem Bahnhof. Also alle Menschen, die sich dafür interessieren, sind herzlich eingeladen, teilzunehmen.
Das Wort zum Schluss, bevor wir uns alle verabschieden und in die Factbox abhauen und uns dort nochmal alle Links und Facts zur heutigen Sendung anschauen, gehört jetzt dir dein Wort zum Ende der heutigen Episode.
Ja, also wir haben jetzt noch 2 Jahre, bis die Emissionen sinken müssen. Und ich habe mich dafür entschieden, zum nicht tatenlos dabei zuschauen, wie die Regierung uns durch ihr Nichthandeln massiv gefährdet und die Vernichtung von unserer Lebensgrundlage einfach sehenden Auges zur Lot. Ich glaube dran, dass Menschen gut sind, dass Menschen hilfsbereit und kooperativ sind und ich weiß, dass wir uns gemeinsam eine bessere Welt aufbauen können. Drum bin ich wie XR, drum bin ich bei der letzten Generation und drum wäre ich wieder lautlästig, mühsam und unbequem lieber. Einfach, weil es um alles geht. Und ihr könnt euch mal vorstellen, wie schön die Welt sie könnt. Wir könnten saubere Luft in autofreien Städten atmen. Wir könnten sichere Städte haben, weil nicht mehr SUVs umfahren. Wir könnten alle gesund essen. Wir könnten aufhören, Tiere und Menschen auszubeuten. Es müsste niemand auf der Welt arm sein oder Hunger leiden. Wir könnten alle teilhaben, unabhängig davon, wie viel Geld oder Macht wir haben. Wir könnten unsere freie Zeit in intakten Ökosystemen verbringen, in denen Pflanzen und Tiere gedeihen. Unsere Kinder könnten duster spielen, ohne Angst davor haben zu müssen, von einem SUV übersehen zu werden. Wir könnten in unseren Gärten Kürbisse wachsen haben. Und Menschen müssten vielleicht nicht 40 Stunden die Woche schaffen, gar für einen Mindestlohn, der dann am Schluss nicht einmal zum Leben reicht. Wir könnten Energie dezentral produzieren und mit unseren NachbarInnen teilen. Und das ist die Welt, für die ich mich engagiere. Und ich möchte einfach alle, die jetzt zulassen, einladen, sich zum Überlegen, für welche Welt sie sich engagieren möchten.
Danke, Mina Hagen-Karneval, 26 Jahre jung, Aktivistin für XR und die letzte Generation und unser heutiger Gast im Science Talk gewesen. Vielen Dank für diese großartige Zeit mit dir. Knappe Stunde. Ich habe gar nicht auf durchgeschaut. Die Zeit verflog wieder mal wie wunderbar. Dankeschön für alles, für deinen Einsatz.
Alle danke auch.
Infos zur heutigen Sendung, die findet ihr natürlich wie immer in der Factbox, also in der Beschreibung zu diesem Podcast, wo auch immer ihr uns da heute wieder gehört habt. Wir Martin, Ann-Kathrin, wir sagen herzliches Dankeschön wieder, dass ihr mit dabei seid bei eurem Lieblingspodcast, dabei wart. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören werden.